rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 36. Folge von Schäuber fragt nach. Mein Name ist Wolfgang Sobotka. Ich bin Präsident des österreichischen Nationalrats. Zuvor war ich unter anderem Finanzlandesrat in Niederösterreich, wo ich im Zuge eines Skandals um Wohnbaugelder den Verlust von 2,3 Milliarden Euro zu verantworten hatte. In meiner späteren Tätigkeit als Innenminister ist es mir gelungen, durch permanente Destruktivität die Regierungskoalition zu sprengen und es Sebastian Kurz zu ermöglichen, den damaligen ÖVP-Bundesparteiobmann Mitterlehner zu verdrängen. Derzeit bin ich Vorsitzender des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung. In dieser Funktion versuche ich mit aller Kraft die Arbeit des Ausschusses zu behindern, zu stören und zu verunmöglichen. Zu diesem Zweck ergreife ich während der Befragungen ganz offen Partei für andere ÖVP-Politiker, antworte selbst auf Fragen an Auskunftspersonen und beschimpfe und desavouiere öffentlich um Aufklärung bemühte Politiker der anderen Parteien. Diese Sabotageaktionen mache ich aber nicht nur aus Kadavergehorsam gegenüber dem mich protegierenden Bundeskanzler, sondern auch, weil ich selbst Gegenstand der Untersuchungen bin. Ähnlich wie die Figur des Dorfrichters Adam in Kleists Komödie »Der zerbrochene Krug« bin ich mit der Aufklärung eines Sachverhaltes beauftragt, den ich selbst begangen habe. Das von mir geleitete ÖVP-nahe Alois-Mock-Institut wurde immer wieder von Novomatic finanziell unterstützt, wodurch es ein Musterbeispiel für verdeckte Parteispenden und politische Käuflichkeit durch den Automatenglücksspielkonzern darstellt. Aus diesem Grund habe ich bei meiner eigenen Befragung vor dem Ausschuss auch nicht in allen Punkten die Wahrheit gesagt. Ah, Moment, werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt vielleicht sagen, kann es sein, dass da jetzt eine unwahre Aussage dabei war? Ja, völlig richtig, es war eine dabei, nämlich ich bin nicht Wolfgang Sobotka. Tut mir leid, aber ich kann erklären, wie mir das passiert ist. Ich bin in diesem Podcast eine Auskunftsperson und habe die ungeheure Sorge, da etwas Falsches zu sagen, weshalb ein ungeheurer Druck auf mir lastet, weil die Hörerinnen und Hörer erwarten, dass ich nichts Falsches sage. In Deutschland ist es ganz anders. Da dürfen alle die Unwahrheit sagen und das sollten wir bei uns auch so einführen. Und wenn Sie jetzt sagen, so ein Blödsinn, das kann doch nicht stimmen. Ja, mag sein, aber genauso hat es diese Woche Wolfgang Sobotka argumentiert. Er fordert mit diesen Begründungen die Abschaffung der Wahrheitspflicht für Auskunftspersonen im U-Ausschuss. Nämlich unter anderem deshalb, weil in Deutschland die Auskunftspersonen in U-Ausschüssen auch lügen dürfen. Was natürlich nicht stimmt. Das wirkt wie die Ausgangssituation eines absurden Theaterstücks. Sobotka plädiert für das Recht auf Lügen mit einer Lüge. Das ist so, wie wenn jemand das Recht auf Gewalt einfordert und als Begründung haut er einen nieder. Ein mögliches Problem mit den rechtlichen Konsequenzen von vor dem U-Ausschuss ausgesagten Unwahrheiten haben auch noch Sebastian Kurz, Gernot Blümel, Thomas Schmidt, Bettina Glatz-Kremsner, Christian Bilnacek und viele mehr. Und natürlich Wolfgang Sobotka selber. Und apropos Sobotka. Vorige Woche war in diesem Podcast das Thema personalisierter Reputationsschaden. Also einen solchen habe ich OMV-Boss Rainer Seele beschrieben und das dürfte dieser Tage auch die OMV erkannt haben. Der Chefvertrag von Seele wird, entgegen ursprünglicher Pläne, nicht verlängert. Herr Seele darf sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Und im Kurier wurde schon gemutmaßt, wer dieser neue Arbeitgeber sein könnte, nämlich der Mubadaler Staatsfonds von Abu Dhabi. Also ausgerechnet jene Aktiengesellschaft, der die OMV beim Kauf der Plastikfirma Borealis auf Geheiß von Herrn Seele 1 Milliarde Euro geschenkt haben dürfte. Also das wäre selbst für österreichische Verhältnisse noch eins drüber. Das wäre so, wie wenn Eurofighter-Hersteller RDS der neue Arbeitgeber von Wolfgang Schüssel, Martin Bartenstein und Karl-Heinz Grasser würde. Sollte Herr Seele das wirklich machen, wäre es wohl nach dem Motto:
Ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert.
Noch dürfte es bei ihm aber nicht so weit sein. Immerhin hat er die von ihm angestrengte Klage gegen das Recherchemedium Dossier wieder zurückgezogen. In freudiger Erwartung der Zeugen, die dort hätten aufmarschieren müssen, unter anderem Schmidt-AG-Chef Thomas Schmidt, fast ein bisschen schade. Aber verständlich, angesichts der beinahe täglichen neuen Enthüllungen über von Seele veranlasste Bespitzelungen, nicht nur von Umweltschützern, sondern auch von eigenen Mitarbeitern, ist dieser Klagsverzicht wohl ein letzter Versuch, irgendwelche Reputationsreste noch zu retten. Was in diesem Zusammenhang wirklich verblüfft, ist, dass Seele einen PR-Berater hat. Wenn man die letzten Wochen Revue passieren lässt, kann man nur mutmaßen, wer das sein könnte. Rudi Giuliani? Paulus Manka? Ernst August von Hannover? Nein, viel absurder, als man sich das als Satiriker ausdenken könnte. PR-Berater des wandelnden Image-Desasters Rainer Seele ist Wolfgang Rosam. Ja, genau der Wolfgang Rosam, von dem hier schon vor ein paar Wochen die Rede war, weil er befürchtet hat, dass die heimische Justiz einen Staatsstreich plant und weil er um 438% mehr Regierungsinserate für sein Gourmet-Magazin bekommt, in welchem er selbst geschriebene anonyme Leserbriefe veröffentlicht. Bei Rainer Seele hat er uns gezeigt, wie man den Job des PR-Beraters als Master of Disaster interpretieren kann. Und da sind wir schon beim nächsten personalisierten Reputationsschaden, von dem auch schon in der Vorwoche die Rede war. Auch er natürlich ein guter Freund von Wolfgang Rosam, nämlich der Investor Alexander Schütz. Gegen den hat die deutsche Finanzaufsicht eine Anzeige wegen Insiderhandel mit Wirecard-Aktien eingebracht, worüber man laut den Anwälten von Herrn Schütz nicht berichten darf, weil das eine Reputationsschädigung ihres Mandanten wäre. Und schon droht die nächste Gefahr für den Ruf von Herrn Schütz. Der in einer Villa von Schütz wohnende Oligarch Firtasch, nachdem in mehreren Ländern wegen Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung gefahndet wird, war, wie das Profil aufgedeckt hat, auf Vermittlung des mutmaßlichen Milliardenbetrügers Jan Masalek Kunde der Wirecard-Bank. Chlor. Wo sonst, möchte man da sagen, die früher für solche Kunden zuständige Meindl-Bank gibt's ja nimmer. Aber der Ruf des Herrn Firtasch war sogar für die Wirecard-Bank zu extrem. Sie hat ihm deshalb einen, Zitat,
Risikoaufschlag für unser Reputationsrisiko
verrechnet. Stolze 2,5 Millionen Euro, die offiziell als Kontoführungsgebühren deklariert wurden. Und das erscheint mir als erfolgsversprechender Lösungsansatz für alle hier erwähnten Reputationsprobleme. Vielleicht sollten sich die Herren Firtasch, Schütz und Masaryk, aber auch Rosamund Seele einfach gegenseitig Risikoaufschläge für Reputationsrisiken verrechnen. Und das könnte natürlich auch für politische Parteien noch Einnahmen bringen. Wenn zum Beispiel die ÖVP wieder eine große Spende von Alexander Schütz bekommt, könnte sie einen Risikoaufschlag für das durch die Spende verursachte Reputationsrisiko verlangen. Und was den Umgang mit dem in Untersuchungshaft befindlichen Wirecard-Boss Markus Braun betrifft, hätten die Türkisen da schon viel früher daran denken können. Der war ja Mitglied bei Think Austria, der offiziellen Strategiestabstelle des österreichischen Bundeskanzlers. Die Leiterin dieses Gremiums, Antonella May-Pochtler, hat das so begründet.
Markus Braun hat einen fundierten Blick in die Zukunft.
Ob er da schon seine Untersuchungshaft erblickt hat, wissen wir freilich nicht. Weiters meint Frau May-Pochtler, man versuche bei Think Austria
die Besten der Besten aus allen Bereichen einzubinden und das Urteilsvermögen zu schärfen.
Ja, da wäre es gut gewesen, wenn das Urteilsvermögen schon bei der Auswahl der Besten schärfer gewesen wäre. Und wie hat Markus Braun das gesehen? In einem Spiegel-Interview mit einem hochrangigen Wirecard-Manager wird dieser gefragt,
was war das Privateste, das Braun Ihnen erzählt hat?
Worauf der Manager antwortet,
dass er sich sehr für die österreichische Politik interessiert und Kanzler Sebastian Kurz gut findet. Den hat er ja beraten.
Interessant, dass Braun diese Tätigkeit privat halten wollte. Vielleicht hat er ja im Umgang mit Kurz ein Reputationsrisiko für sich befürchtet. Ich finde jedenfalls, man könnte Risikoaufschläge für Reputationsrisiken auf mehr Empfangsberechtigte ausdehnen. Solange Wolfgang Sobotka unser Parlamentspräsident ist, hätten wir alle uns diese finanzielle Zuwendung verdient. Um ihre Reputation keine Sorgen machen, müssen sich die renommierten Weingüter Burgenland nicht nur ihre Rotweine genießen in einem folgenden Ruf, sondern auch die Weißen. Das gilt ganz besonders für den, den ich heute im Glas habe, den Chardonnay Tatschler 18 vom Andy Kolwenz. Dieser Wein kann immer wieder mit den großen Gewächsen aus dem Burgund mithalten. Macht jetzt schon viel Freude, die in den nächsten Jahren noch größer wird. Prost! Eigentlich ganz schön gewagt, dass ich ausgerechnet heute keinen Rotwein trinke, denn heute ist 1. Mai. Am Tag der Arbeit wird gearbeitet, danke dafür auch meinem Techniker Georg Schober, aber es wird auch gefeiert. Und zwar was ganz Besonderes, nämlich der 65. Geburtstag meines heutigen Gesprächspartners. Das ist Andreas Witasek. Lieber Andi, alles Gute zum Geburtstag.
Das ist sehr lieb. Lieber Florian, vielen Dank.
Wie ist es dir denn heute beim Aufstehen gegangen?
Du, es war eigentlich ganz normal wie immer. Ich habe so schlecht wie immer in letzter Zeit geschlafen. Und,
bist aber nicht senilbettflüchtig, oder?
Naja, ich glaube, das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Nicht mit Punkt 65 wird man, glaube ich, nicht senilbettflüchtig, sondern das ist eine schleichende Geschichte. Ich glaube, man ertappt sich dabei, dass man sagt, okay, ich bin jetzt früher nicht so oft in der Nacht aufgestanden und bin aufs Klo gegangen. Es ist, glaube ich, noch nicht so arg. Also das geht. Ich träume sehr schlecht, aber ich glaube, das dürfte eine allgemeine Zeiterscheinung sein. Zum Beispiel bin ich draufgekommen, das, was ich jetzt auf der Bühne nicht spiele, spiele ich in den Träumen durch. Ich habe ununterbrochen so diese üblichen Berufsträume. Du spielst in ein Stück mit und hast keine Ahnung, um was da geht. Hast den Text nicht oder solche Sachen.
Das Otto-Schenk-Dilemma quasi.
Ja, das Otto-Schenk-Dilemma ist ja, dass das Mikrofon nicht mehr geht, ne? Dass das Horcherl nicht mehr geht. Das ist ja das, ja. Ich kann sie nicht mehr hören!
Ja. Lieber Freund!
Das Geheimnis, das ja schon jeder kennt, ist, dass der so spricht, weil er ja hören muss, was die Soufflöse ihm ins Ohr sagt.
Und das träumst du, Andi?
Nein, das träume ich nicht. Das hast du gesagt.
Entschuldige.
Hast du gesagt. Ich träume einfach davon, das ist üblich, aber das kennt jeder, dass man eine Bühne betritt und man denkt sich, was ist das für ein Stück? Und nee, ich werde schon, da komme ich schon irgendwie drauf beim Spielen, nur du weißt gar nicht, um was es geht. Ich habe sowas aber übrigens schon erlebt, also das ist auch Realität geworden, schon bei mir. Ich war ja Komparse am Burgtheater und bin dann für einen anderen Komparsen eingesprungen, der krank wurde, und das war Cyrano von Bergerac, hat das Stück geheißen, kennt ja jeder, und hat da Reinke noch gespielt. Und ich bin dann wirklich mitten in die Szene aufgetreten, habe keine Ahnung gehabt, um was es geht. Und ich glaube, es war relativ peinlich, weil die Leute haben sich gedacht, was tut dieser komische schwarze Ritter da, der völlig unmotiviert durch die Gegend geht, bis dann ein Freund von mir, der dort auch Komparse war, mich irgendwie abgeholt hat und gemeint hat, ich soll jetzt gefälligst mit der Gruppe dort mitgehen und wieder verschwinden. Also das hat es also auch in Realität schon gegeben, solche Sachen.
Als schwarzer Ritter hättest du eigentlich sagen müssen, okay, sagen wir unentschieden.
Ja, genau. Ich spuck dich an, würde ich sagen. Komm zurück, ich spuck dich an.
Sehr würdig gewesen.
Ja, jedenfalls, das Frühstück hat aber dann schon alles gerettet heute, weil ich habe, also beziehungsweise muss ich sagen, meine Frau hat das gehört zur Grundausstattung im Kühlschrank dazu, diese kleine Flasche, die ja teurer ist als die große, in der Relation Wölf-Glicot, eine Halbflasche Wölf-Glicot. Das muss man einfach haben, das ist die Grundausstattung.
Den einfachen oder schon den Grand Dame?
Nein, einfach. Diesen einfachen halben, den kleinen.
Bescheiden, ne? Ist ja 1. Mai auch. Ne?
Ist ja auch der 1. Mai, da muss man ja nicht.
Das überlasst mein Gusenbauer, der die Grand Dame hat ja schon alle weggekauft wahrscheinlich.
Was Gusenbauer, muss ich dann erzählen, eine schöne Geschichte. Ich war da auf dem Kanzlerfest in dem Jahr, wo er nicht mehr war. Ja? Und er war dort und hat aus Protest nur so ein Poloshirt angehabt. Ja? So ein dunkelblaues. Und ich bin dort gestanden und wir haben dann Veltliner getrunken, da bei dem Veltliner-Stand, Domäne Wachau, und geht einer vorbei und sagt, ja, Gusi, du schaust ja aus wie einer von den roten Khmer. Und er sagt, ja, bitte, das ist Seide, ja.
Alfred Gusenbauer ist das menschliche Antlitz der Sozialdemokratie, oder?
Ja.
Du, und also du sträumst schlechter in der Corona-Zeit, hat es damit zu tun auch oder hat es mit der beruflichen Abstinenz zu tun, dass man schlechter träumt?
Ich weiß es nicht, vielleicht macht man sich, also nach einem Jahr jammern wird es ja dann auch langweilig, aber ich habe schon das Gefühl, dass das im Unterbewusstsein schon weiterarbeitet, dass man dann sagt, wie lange dauert das noch, wie wird das, was hat das zu bedeuten? Also gerade mit 65, ich habe eh um jeden runden Geburtstag irgendwie ganz gut rübergeschummelt und rumgeschummelt, also bei jeder gesagt hat, mit 50 wird 10, das ist ein großes Problem und so. Und das habe ich alles irgendwie geschafft zu vermeiden. Aber bei 65, weil das doch noch eine zusätzliche, so eine berufliche Zäsur ist, wo doch von außen kommt eigentlich die Ansage, hör auf zum Arbeiten. Ja? Mhm. Und es gibt ja auch gewisse Firmen oder was ich, ORF zum Beispiel, glaube ich, die sagen, da musst du dann in Pension gehen, auch wenn du noch so fit bist und über 2 Meter drüber hupfen könntest. Du musst in Pension gehen. Das ist dann schon noch einmal von außen so ein Signal, gib mal Ruhe. Ne? Und das gibt einem vielleicht auch zu denken, dass man sagt, gut, das war's jetzt. Jetzt bin ich durchs Ziel gegangen, gehatscht, auf allen Vieren gekrochen. Und wie geht's weiter? Drehe ich noch eine Ehrenrunde oder lass es gut sein und gehe gleich in die Kantine? Also das sind so die Überlegungen.
Aber ist es für dich vorstellbar zu sagen, okay, jetzt bin ich 65, jetzt gehe ich quasi in Pension?
Naja, ursprünglich habe ich vorgehabt, mir zu schenken zum 65er ein Sabbatical. Vielleicht nicht ein ganzes Jahr, aber zumindest mindestens ein halbes Jahr, wo ich also keinen Auftritt habe und ein bisschen herumfahre und so weiter.
Das hat er zu früher gestenkt, Andi.
Ja, nur das mit dem Herumfahren war nicht dabei. Es war nur das Nichtstun dabei. Also das Backerl war nicht vollständig, das ich da bekommen habe. Und so toll war das dann auch wieder nicht, dass ich jetzt sagen würde, so nach dem Motto, was machen Sie, wenn die Pandemie vorbei ist, dann bleibe ich mal ordentlich daheim und schaue fern. Das wird es nicht sein, nicht? Also davon hatte ich jetzt genug. Ich freue mich sicher sehr aufs, aber wegfahren wäre ich sicher. Also ich glaube, das ist das Erste, was ich machen werde. Ich werde, wenn es geht, mit der Frau nach Paris fahren. Also ich habe ein Gefühl, das klingt jetzt nicht sehr aufbauend vielleicht für Leute, die jetzt zuhören, aber ich habe schon das Gefühl, es wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Also diese Sehnsucht nach der alten Normalität, die sollten wir uns, glaube ich, abschminken, sondern wir sollten schauen, wie man mit den neuen Umständen, wie man da so umgeht, dass Glück noch in irgendeiner Form möglich ist, dass Zweisamkeit, dass persönlicher Kontakt wieder möglich ist. Ich glaube, darum geht's. Ich glaube, dieses Social Distancing, das hat uns alle fertig gemacht oder macht uns nach wie vor fertig. Ich bin gestern auf der Straße gegangen, eine Frau, die Bürokraft von meinem Arzt, ja, kommt mir entgegen und die habe ich sehr gerne. Wir umarmen uns normalerweise, wenn wir uns sehen. Und die stürzt auf mich zu und ich sage, nein! Ja, und denke mir, was ist das für eine Welt, dass ich die richtig von mir weggestoßen habe und gesagt, nein, die zweite Impfung habe ich noch nicht. Erst dann können wir uns umarmen. Und da haben wir gedacht, das, hoffentlich tut sich das nicht zu sehr bei uns eingraben in unsere Seele.
Ja, die Gefahr ist definitiv da, keine Frage. Aber blicken wir doch zurück auf ein erfreuliches Ding aus der Vergangenheit. Du hast Geburtstag am 1. Mai. Hast du doch Erinnerungen an Maiaufmärsche?
Komischerweise, ich glaube, ich bin mitgegangen mit meinem Vater einmal. Wir sind die Laxenburger Straßen runtergegangen. Und wir sind dann statt links zum Rathaus, sind wir gleich rechts dann ins Schweizer Haus gegangen.
Also, seid ihr einfach den Häupl nachgegangen, oder was war der Grund? Na gut, da war dann der Graz, oder?
Slavik. Ja, da war der Graz, der ist wahrscheinlich so mit einem Fetzen vorgegangen.
Aber, der ist nie so weit gekommen. Wie kommt der auf die Laxenburger Straße?
Der ist nicht, aber ich glaube, auf, wenn es zum Balkon kommen im Rathaus. Und ich habe noch nie eine Ansprache, ich habe auch nicht die Ansprache, wo der Feiermann ausgepfiffen wurde, das habe ich alles nie erlebt. Was ich wirklich eine Kindheitserinnerung, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, ich schaue mit 4 Jahren eher zu meinem Geburtstag beim Fenster raus und die Laxenburger Straße runter marschieren so ein Mai-Aufmarschzug mit bunten Fahnen, mit Fahrrädern, die überall Wimpeln haben und Musik und so weiter. Und ich nicht wissend, was das bedeutet, frage, was soll das oder was ist das, Papa? Und mein Vater sagt, das ist, weil du Geburtstag hast. Nicht? Und da hat sich vielleicht ein gewisser Größenwahn schon gebildet. Und die Enttäuschung war da mindestens so groß, wie das Christkind gibt, wie ich draufgekommen bin, dass der 1. Mai nicht wegen mir gefeiert wird.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Also ich könnte mir vorstellen, es wäre durchaus eine Motivation, den 1. Mai wieder zu beleben, wenn man diesen Aspekt in Zukunft mehr in den Vordergrund stellt, auch seitens der Sozialdemokratie.
Ja, ich finde, das gehört sich schon. Aber bei uns muss man immer warten, bis man in die Erden fährt, dass man gewürdigt wird. Also insofern wird es noch nicht zu früh. Ich hätte ganz gern, dass ein Park nach mir benannt wird. Das ist mein großer
Wunsch.
Ein Park, ja. Dort, wo ich gespielt habe, der sogenannte Suchenwirt-Park.
Wo ist der?
Im 10. Bezirk bei der Angelegossen. Laxenburg geschlossen links eine Angelika, dann ist der Suchenwirtpark, wo ich nie gewusst habe, warum der Suchenwirtpark heißt, weil an jeder Ecke ein Wirt war. Also was brauche ich da den Wirt suchen?
Völlig vertrottelt. Ja.
Völlig vertrottelt. Mir wurde dann, aber irgendwann, weil ich das irgendwann erwähnt habe, wurde mir dann mitgeteilt, dieser Suchenwirt war irgendwie, glaube ich, ein Flaggenmaler aus dem 18. Jahrhundert oder ein Wappenmaler. Also ich finde, da könnte man schon, den könnte man umwidmen dann. Nach meinem Ableben.
Du, wer weiß, womöglich, und da machen sie den Bierwirt-Park draus.
Das wäre die Gefahr. Und vor allem, wenn man sieht, was für Plätze und Gassen Kabarettisten bekommen haben, da würde man es eigentlich eh nicht haben. Wenn man denkt, zum Beispiel die Qualtinger Gasse ist eine unbelebte Sackgasse da im 3. Bezirk, in diesem Karl-Marx-Media-Quarter. Und der Karl-Fackers-Park ist ja auch eigentlich ein Gackplatz für die Hunde. Also dann lieber gar nicht. Ne?
Du, vielleicht wird es aber im Burgenland was. Du bist ja jetzt quasi eher ein Burgenländer geworden. Du verbringst viel Zeit im Burgenland. Wie siehst du denn die aktuelle burgenländische Mutation der Sozialdemokratie?
Ja, da muss ich ja aufpassen, was ich sage, weil man dort auf engstem Raum miteinander lebt. Und ich.
Ja, den haust nieder, Andi, der ist nicht so stark, der ist fest, aber der ist nicht beweglich.
Der Tosco, ja, aber zum Beispiel mein Bürgermeister, ja, der ist jung und der ist relativ kräftig.
Okay.
Und die Wirtshaustüren im Burgenland gehen immer nach außen auf, damit man rausfliegt.
Wie bei den Saloons, ne?
Ja, genau. Es ist ja auch Pamela ja auch kein, jetzt sage ich, dass man sagt, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Wird aber immer besser, habe ich das Gefühl. Also das ist Learning by Doing, nur fragt man sich, also bei uns ist ja auch so nicht so, dass wenn du ein Kabarettprogramm rausbringst und das ist ganz schlecht, sagen die Leute ja auch nicht, naja, den muss man halt noch ein bisschen üben lassen. Wir schauen ihm halt zu eine Zeit lang, ich schaue mir es noch 10 Mal an, vielleicht wird es dann besser. Das geht halt nicht. Ja.
Na, aber konkret, glaubst du, ist der Tosco der heimliche Messias, der die Probleme der SPÖ lösen kann?
Ich habe schon nachgefragt. Ich habe natürlich, das ist ein kleines Burgenland und man kennt dann auch bald einmal die Leute. Und ich habe dann auch nachgefragt, ist jetzt eine Spaltung, steht eine Spaltung im Raum? Sowas wie die CSU oder sagen wir die SPB oder Liste Doskozil. Ja? Ich meine, die Farbe hätte schon, Weinrot, ja, Blaufränkisch-Rot, wäre doch ja, schön, ja. Statt Türkis.
Blaufränkisch war eigentlich das Team Straunach, war Blaufränkisch.
Ah, das war das Team Straunach, ja. Nein, aber ich glaube, das steht nicht im Raum. Ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich ganz ernsthaft was sagen, ich finde diese 1700 Grundgehalt netto, finde ich absolut in Ordnung. Warum man nicht gleich ein bedingungsloses Grundeinkommen macht, verstehe ich dann auch wieder nicht. Das ist so am halben Weg dann stehen geblieben. Und ich glaube, um das wird man nicht herumkommen. Man wird nach dieser Krise oder mit dieser Krise, in der wir jetzt sind, wird man um das nicht herumkommen. Und das sollen Sie sich gefälligst einmal überlegen, dass man bedingungsloses Grundeinkommen für alle hat, weil das Geld wird eh ausgegeben. Die Leute brauchen das Geld, das wird eh in die Wirtschaft wieder reinfließen. Um jetzt was Ernstes an meinem Geburtstag auch zu sagen. Wie du siehst, schlängle ich mich um die Antwort.
Sehr vorsichtig. Kommt der heute zu dir? Das ist der Ehrengast oder was? Oder kriegt er vielleicht irgendein Wandernadel?
Nein, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht einmal persönlich. Aber ich fand, was er jetzt zum Beispiel in der Kultur macht, der war ja ehemaliger Kultursprecher auch oder Kulturbeauftragter im Burgenland, so viel ich weiß. Also war jedenfalls für die, ich weiß nicht, wie das genau heißt, war also mindestens so kompetent wie der Blümel als Kulturminister und hat zumindest zusammengefasst die ganzen verschiedenen Initiativen, die es da gibt, also sehr bekannt sind ja die Kulturzentren in Burgenland, die ja noch, glaube ich, unter dem Sinowatz, der ja der unterschätzteste österreichische Politiker jemals war, ja, also der Spruch, es ist alles sehr kompliziert, gehört ja mit Geh mir aus der Sonne und gehört ja zu den wichtigsten Aussprüchen der Menschheitsgeschichte. Ne? Es stimmt ja, es ist ja wirklich alles sehr kompliziert. Auch der Ausspruch, wie er die Jellymühle eröffnet hat, hat der Sinowatz hat gesagt, ich weiß nicht, was ich da eröffne, aber ich eröffne es. Das musst du mal trauen, ja. Das ist doch großartig.
Sehr ehrlich, ja.
Ja. Und da sind natürlich gewisse Sachen noch da, das Erbe vom Sinowatz, also Autobahnen, die mitten in der Pampas auf einmal aufhören und so. Also so interessante Sachen, so Kunstobjekte, die sind ja noch aus der Zeit über. Und unter anderem sagen wir die Kulturzentren, die ja wirklich toll sind. Also Mattersburg, Oberschützen, Jennersdorf gibt's glaube ich nicht mehr, das ist jetzt...
Beim Raffel war das, gell? Im Wirtshaus.
Beim Raffel. Du bist ja natürlich auch ein alter Gastro-Kenner, da ist alles geschwommen immer in der Buttersauce. Das war Wahnsinn. Ein Wahnsinn.
Legende.
Hast du mal gegessen beim Raffel? Das
ja, freilich, ne. Cool. Ja, ja. Der Irrsinn ist, in den 70er Jahren war der Raffel eines der ersten Lokale, das im Michelin-Führer genannt wurde. International nämlich. Der Raffel im Jennersdorf im Südburgenland.
Ja, vielleicht war das auch besser oder hat man einfach so gegessen und gefunden, das ist super. Es galt ja auch einmal der Machfelderhof als allererste Adresse.
Nein, das war glaube ich in die 30er, das letzte.
Nein, ich weiß noch, meine Mutter hat sich einmal zu ihrem Geburtstag, Gott hab sie selig, hat sich zu ihrem Geburtstag gewünscht, dass wir in den Machfelderhof gehen. Und ich als das nahe, denke mir, na gut. Ruf also dort an, bestell, sag, meine Mutter hat Geburtstag und so weiter. Und es kommt halt dieses übliche Menü mit der vorher Handlesen und dann irgendwelche Shrimps in Styropor-Panier. Und dann kommt eine Torte und es wird abgespielt über Tonband Happy Birthday. Und meine Mutter war sowas von gerührt und so glücklich, bis zu dem Moment, wo 10 Minuten später am Nebentisch wieder das Tonband abgespielt wurde, Happy Birthday, und eine halbe Stunde später 3 Tische weiter. Also es war so wie eine Geburtstagsfabrik, war praktisch am Laufband. Das hat sie dann ein bisschen wieder gedämpft, aber sie hat es nie zugegeben, dass es eine leichte Enttäuschung war.
Ja, das ist wie in der Showbranche ein bisschen. Also da muss man leben. Du, aber ich muss kurz nochmal zur burgenländischen Politik. Ich sehe, das ist ein sehr heikles Thema, aber ich muss noch kurz dranbleiben. Gehen wir es vielleicht ein bisschen allgemeiner. Die Politik spielt ja in deinen Programmen immer wieder eine Rolle. Was muss in der Politik passieren, damit du sagst, dazu will ich auf der Bühne was sagen?
Ganz einfach. Also die Politik spielt in meinen Programmen prozentuell oder anteilsmäßig immer so viel Rolle, wie sie meinen Leben in meinem Alltag gerade spielt. Also es gibt Phasen, wo die Politik ein bisschen fad ist oder wo nicht so viel passiert, dann wird mein Programm ein bisschen privater. Oder es gibt zum Beispiel Phasen, wie es war Schwarz-Blau 1, kann ich mich erinnern, 99, 2000, die Geschichte, wo ich auf einmal das Gefühl habe, es ist wahnsinnig wichtig, dass man was sagt. wo auf einmal die Heide-FPÖ ganz stark geworden ist und alle gesagt haben, nein, jetzt regt ihr nicht auf, das ist Alarmismus, das sind rein kärntnerische Umstände und das ist regional. Und ich habe gesagt, nein, das muss man eigentlich sehen vom europäischen Hintergrund mit Flammenblock und was da alle Lega Nord und so weiter. Das ist eine große Bewegung nach rechts und die Gefahr für Europa ist, dass die diesen Apparat Europa übernehmen, ja, auf demokratischem Weg, legal übernehmen und das ganze Europa nach rechts abdriftet. Und das habe ich auf einmal vor mir gesehen, diese Gefahr, und habe mir ein bisschen aufgebudelt. Über Gebühr haben die anderen gefunden und wurde dann auch abgestraft. Also Gott sei Dank hat es noch kein Internet gegeben, sonst hätte ich so einen Shitstorm gehabt, dass mir die Ohren weggeflogen wären. Aber es ist schlimm genug, wenn der Staberl einen Artikel gegen einen schreibt, und der Wolf Martin ein Gedicht über einen macht. Und das, ich meine, im Nachhinein ist es eine Adelung.
Absolut, ja.
Aber mittendrin ist es unangenehm, wenn dich die Leute auf der Straße fangen und, oder wenn du auf einmal, du wirst auch paranoid, du kriegst auf einmal gewisse Auftritte nimmer und auf einmal hast du das Gefühl, ist das jetzt deswegen? Und es wird ja nie direkt gesagt und ich habe nie Werbung gemacht. Aber da gab es dann eine Zeit, dann hätte ich es eigentlich gebraucht, weil finanziell haben wir gedacht, so jetzt wird's Zeit und ich mache irgendwas, was irgendwie vertretbar ist, ideologisch. Also da war Mineralwassermarke gerade im Gespräch und das haben andere Kabarettisten auch gemacht. Da haben wir gedacht, ja, Mineralwasser geht sich aus. Also da,
ja, solange es nicht vom Mateschitz ist, ne?
Ja, also da gibt es wahrscheinlich auch Mineralwasser vom Mateschitz.
Ich weiß, ja, Lunaqua, Mondwasser.
Ah, das ist bei Vollmond von einer Rechtsdrehenden wird es dann geerntet oder so. Ja, ja, genau.
An der Wegscheidung, vom Wegscheider.
Ja, ja, gut, dann hätte ich mir es auch vielleicht auch überlegt. Aber, und auf einmal haben die zurückgezogen. Das wäre gut bezahlt und ich hätte damals das Geld schon gebraucht. Und auf einmal haben sie gesagt, nein, und polarisiert so sehr und so weiter. Und wir brauchen jemanden, der politisch nicht so. Also, die haben das fast nur gesagt. Andere Sachen wurde es nicht gesagt.
Aber hast du dir damals gedacht, okay, das war ein Fehler. Ich hätte das nicht machen sollen und ich würde es am liebsten wieder zurücknehmen.
Manchmal schon. Also es gab Zeiten, wo ich gesagt habe, wenn es mir gut gegangen ist, haben wir gedacht, ich stehe dazu. Wenn es mir schlecht gegangen ist, haben wir gedacht, oh je, ich hätte ein viel bequemeres Leben gehabt und es hat eigentlich eh nichts geändert, weil es hat ja nichts geändert. Das hätte ich eigentlich bleiben lassen können. Beim nächsten Mal überlegst du es ein bisschen genauer, ob du sowas machst oder nicht. Und das ist eigentlich schon ein Fehler, weil es war ja richtig. Es war ja eine richtige Aktion. Ja.
Aber ist es nicht heute im Zeitalter der Social Media nahezu unvermeidbar, dass du solche Reaktionen bekommst? Es gibt einige Künstler, die trauen sich nicht einmal eine Empfehlung fürs Impfen zu machen, weil sie Angst haben, das könnte ihre Fans verärgern.
Ich kann das nachvollziehen. Weniger, dass es meine Fans verärgern, als dass es ja dann auch in den Familienkreis geht. Also es wird ja auch Familie bedroht und so weiter. Und wenn dann ein depperter Geistesgestörter oder Geistesgestörte, da muss man ja auch gendern, wenn die dann zum Beispiel deine Familie, deine Frau oder deine Kinder, wenn die attackiert werden, dann ist das schon eine ganz reale Gefahr, glaube ich, die man bewusst sehen muss. Also das ist schon, du mit allem, was du jetzt in dieser Social-Media-Öffentlichkeit, alles, was du von dir gibst, wird natürlich von sehr, sehr, sehr vielen Menschen wahrgenommen und geprüft und gleich beurteilt. Und beinhart beurteilt, weil aus der Anonymität, aus der Heckenschützen-Position natürlich ganz bös geschossen wird. Und das ist unangenehm. Mir reichen, ehrlich gesagt, schon Postings im Standard, wenn was über mich geschrieben wird. Da sind immer welche dabei, die mir dann den Tag verderben. Aber so weit bin ich halt auch nicht, dass ich es dann nicht lesen würde. Ja? Ich lese dann trotzdem, aber das ist dann ein bisschen ein Masochismus auch.
Aber das ist ja kein reales Abbild. Mittlerweile schafft sich jeder Agenturen dafür, dass sie Postings in diversen Foren verbreiten. Das sind Menschen, die dafür bezahlt werden. Das ist eine Dienstleistung.
Ja, das wird bezahlt, ja. Wenn man es weiß und bewusst die Postings liest, sieht man sofort, was ist ja persönliches Posting. Das merkt man schon an der Art, am Stil und wie es geschrieben ist. Oder ist es ein befohlenes oder initiiertes Posting? Ja.
Allein unser Bundeskanzler hat 650 Mitarbeiter dafür, dass die sozialen Medien herumgetrollt wird.
Glaubst du, wenn mit dem Cabrera nichts mehr ist, dass man da sowas kriegt? Auch?
Als Job? Ja. Locker. Das wird immer
gebraucht.
Weil
formulieren, ich meine, das schaffe ich schon noch, was die da schreiben. Zu wem geht man da eigentlich? Direkt zum Kurz?
Russen. Putin. Also wenn schon nicht zum Schmiedl. Wenn schon zum Schmied.
Ah, okay, ja.
Klein Russland melden, mit einem Anti-Nawalny-Posting zum Beispiel dich gleich mal qualifizieren. Das sagst du, der ist selber schuld, der hat sich sicher das Gift selber in die Unterhosen.
Das notiere ich mir gleich, weil von wegen, wie wird es weitergehen nach Corona, ist das ja vielleicht doch auch eine Möglichkeit.
Die Petersburger Trollfabrik könnte wirklich da so ein Hafen sein, ein sicherer.
Ja,
weil die brauchen ja Leute, die ein bisschen einen Schmäh haben, auch das ist ja leider auch wahnsinnig humorlos, was da geschrieben wird an Propaganda. Russia Today ist ja leider nicht lustig. Ne? Also da wäre zum Beispiel, das wäre für die Leute, die bei Servus TV nicht mehr unterkommen und sagen, eigentlich Russia Today, die brauchen auch Comedy-Sendung.
Das stimmt eigentlich. Kann man die bei uns empfangen? Ja, schon über Satellit oder was? Russia TV. Oder ist das eingespeist im Kabel?
Ja. Da gibt es zum Beispiel das Interview mit den beiden dümmsten Geheimagenten der Welt.
Die den Nawalny vergiftet haben, oder was?
Nein, die sind jetzt bei der Munitionsfabrik, sind sie wieder dabei. Mishkin und Chepika.
Also die, ja. Das ist wie ein Komikerpaar, so wie Urbeck und Speibel, oder wie die Kassen haben, oder? Patachon, dick und doof.
Genau, in der Tradition. Da gibt es ein Interview mit denen, was auf Russia Today erzählen, warum sie nur als Touristen in Salisbury waren und natürlich niemanden vergiftet haben. Sie waren nur an der Höhe des Kirchturms interessiert und so. Das ist möglicherweise ein eigenes Rollenfach.
Ein schönes Format auch. Das heißt, das ist ja eigentlich eine schöne Idee für eine Serie auch. Ja. Zwei idiotische.
Also nur kurz nochmal zurückzukommen auf die Frage. Also dich bewegt, was dich akut bewegt, das kommt dann schon auch ins Programm.
Ja, das fließt ein. Das fließt ein. Und wenn mich jemand wirklich ärgert, dann wird auch namentlich genannt. Also das Risiko gehe ich schon auch ein. Und irgendwann zieht man sie auch wieder zurück. Also ich habe im letzten Programm habe ich halt gesagt, der Heimbuchner schaut in der Tracht aus wie der Kim Jong-un in der Uniform. Würde ich jetzt nicht mehr sagen.
Trefflich.
Trefflich. Ja. War wirklich ein Foto, wo ich mir gedacht habe, das ist. Und da ging es eigentlich darum, dass man die Tracht verwendet als Uniform, dass man die Tracht eben nicht, ist ja an sich ein schönes Material, ist ja alles, ist ja auch nichts zu sagen. Also aus ästhetischen Gründen habe ich da gar nicht so, ist mir eigentlich wurscht. Aber dass es verwendet wird als ideologischer Ausdruck. Und deswegen habe ich das halt gesagt. Würde ich jetzt wahrscheinlich streichen, weil man haut nicht auf einen, der gerade dem Tod von der Schippe gesprungen ist, finde ich.
Ja, das macht außerdem eh schon der Kickl. Ne?
Genau, der haut ja mich schon. Also wenn einer dann aus der Politik draußen ist zum Beispiel, habe ich dann auch schon Hemmungen, dem hinten nach noch zu spucken. Ja, also er hat sich wirklich besonders beschissen aufgeführt. Und dann kann man da noch hinten nachtreten. Aber sonst sagt man ja, okay, wenn er aus dem Ring draußen ist, wird er nicht mehr kaut.
Wie erklärst du dir die nicht mehr ganz so große, aber doch noch vorhandene Popularität von Sebastian Kurz?
Ich habe vom Anfang an gesagt, wie ich die Fotos gesehen habe, das ist der junge Kaiser. Und das bedient er. Das war wirklich, wirklich wie ein Gemälde. Das war ein Foto von ihm, ganz bewusst auch so gemacht. Ja. Und ich glaube, sie bedienen diesen Jungen, diese K&K-Sehnsucht, diesen Mythos, der noch immer in der Seele der Österreicher schlummert. Das wird da, glaube ich, angesprochen. Und das spielt eine ganz große Rolle. Auch, dass der fast in einem androgyn asexuellen Bereich sich befindet, ja. Man will gar nicht, dass der eine Frau hat, dass der verheiratet ist. Das ist der heilige Sebastian, ist eine Mischung zwischen Heiligen und dem jungen Kaiser. Und offenbar gibt's da ein ganz großes Bedürfnis danach.
Aber weil du das Bild des Kaisers gewählt hast, es gibt schon auch das Bild des Kaisers neue Kleider, wo dann doch ein paar draufkommen, ui, der ist ja nockert.
Ja, es sehen alle, aber keiner traut sich sagen.
Glaubst du, wird so ein Moment noch kommen?
Ich glaube nicht, selbst wenn man auf irgendwas draufkommen könnte, selbst wenn irgendwelche Leichen im Keller sind oder im Kleiderschrank. Also Leichen nicht im richtigen, sondern halt irgendwelche Sachen.
Oder im Handy.
Was auch dem Haider nie geschadet hat. Ja. Das Privatleben hat ja auch jeder gewusst. Erst nach dem Tod vom Haider ist dann öffentlich darüber geredet worden. Aber das war tabu. Ich glaube, das wird bis zu einer ganz, ganz legalen, demokratischen Abwahl vom Herrn Kurz, wird das Bild nicht beschädigt werden. Erst wenn er verliert als Verlierer, dann wird das Bild vielleicht Kratzer bekommen und dann wird sich die Situation ändern. Aber vorher wird nichts sein. Ich glaube, der könnte noch einmal eine Koalition sprengen, der könnte noch einmal mit den Grünen, der könnte sich abspalten mit oder die Regierung auflösen. Nicht einmal das wird ihm schaden. Ich fürchte fast, dass bei einer jetzigen Wahl er wieder gewinnen würde und dann mit der SPÖ wieder eine große Koalition machen würde, also wieder im Sinn von, das wollte er nie haben. Und selbst das würde uns erklären, dass es geschichtlich und jetzt momentan notwendig ist und dass die Randy Wagner ja eh ganz super ist und die Randy Wagner im Moment ja eh schon nichts mehr sagt gegen die ÖVP, kommt mir vor, weil sie ja schon ein bisschen den Brautschleier trägt. Ein bisschen. Das ist mein Gefühl in letzter Zeit.
Hat es dich überrascht, dass Politiker so miteinander kommunizieren, wie das in den Chats von Thomas Schmidt sich herausgestellt hat?
Nein, auf so eine infantile Teenager-Art hätte ich es mir nicht gedacht. Also das wundert mich schon. Das ist dann, das beunruhigt einen ein bisschen, dass Leute, die so doch auf einem kindlichen Niveau agieren, dann doch unser Land regieren und leiten. Vielleicht, wenn man sieht, als Ventil, die haben so viel Verantwortung, dass sie nebenbei machen, Bussi schicken und sich solche und Bilder schicken. Vielleicht ist das ein Ventil, aber eigentlich, ich bin ja noch alte Schule, ich habe ganz gern Politiker, die seriös sind. Finde ich gescheite Arbeit. Ich habe auch noch Kreisky miterlebt, also das prägt dann doch auch.
Ja, und jetzt bist du 65 Jahre, Andi. Ja, hör auf. Fühlst du dich so auch?
Manchmal schon. Vor allem, also es gibt gewisse so Altlasten. Ich bin doch sehr viel herumgekupft in meinem Leben. Ich habe Akrobatik gemacht, ich habe die Pantomime gemacht, ich habe sehr viel Sport, ich habe Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt. Das macht sich irgendwann bemerkbar auf den Beilagscheiben ein bisschen. Also die Stoßdämpfer sind schon ein bisschen ausgeleiert. Und das tut manchmal weh, wenn man geht. Aber ich habe das Privileg, einen alten Hund zu haben, der schneller gealtert ist als ich. Also der hat mich überholt. Und dem kann ich jetzt beim Altern zusehen. Und der altert in Würde. Also so ein Mops, gut, er kann auch nichts sagen, er kann nicht jammern. Er tut ein bisschen so manchmal, aber der altert in Würde. Und da kann man sich was, das ist ein echtes Vorbild, was Altern betrifft, der Hund.
Apropos Vorbild, weißt du schon, womit du dich heute betrinken wirst? Wie geht's nach dem Wölfgl-Co weiter?
Nach dem Wölfgl-Co, wir haben dann noch einen Röderer Kristall. Und ja, wenn dann die Familie kommt, dann kommen Nachbarn von oben kommen. Also wir sind praktisch fast im selben Haushalt. Also die kommen dann noch runter. Das sind sehr liebe Leute, auch Kollegen, sind Schauspieler. Die kommen dann noch runter. Und dann werde ich irgendwas aus Frankreich, was Rotes aufmachen.
Du, ich muss noch kurz mal eingehen, weil du sagst, es kommen Schauspielerkollegen vorbei. Du hast ja auch immer wieder Theater gespielt und musstest dir manchmal ahnen, dass Kollegen gemeint haben, naja, das ist ein Kabarettist, der ist ein richtiger Schauspieler. Ist es dieser Tage nach diesem alles dicht machen Videos nicht sogar erfreulich, wenn man nicht für einen Schauspieler gehalten wird?
Ja, und das hast du ja schon wunderbar formuliert und man kann es nicht besser auf den Punkt bringen, dass man sagt, wenn jetzt jemand sagt, du bist ja kein Schauspieler, du bist Kabarettist, ist man zum ersten Mal nicht traurig und man ist nicht beleidigt. Und was das Schöne ist an der Geschichte ist, auch das muss man lernen. Auch das kann nicht jeder. Ironie, Satire und Nicht-Zynismus. Also das zu glauben, ich glaube auch nicht, dass ich mich hinstelle und den Hamlet spielen kann und so fort. Ja? Also das ist, glaube ich, ganz gut, dass man auch zeigt, auch das, was wir machen, wir sind auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen.
Das ist sehr schön. Andi, meine abschließende Frage lautet jetzt natürlich, was wünschst du dir zum Geburtstag?
Ich habe es immer so gehasst, wenn ich meine Mutter gefragt habe, was wünschst du dir zum Geburtstag? Und sie hat immer nur gesagt, Hauptsache euch geht's gut. Ich sage, das kann ich da jetzt nicht kaufen. Ja? Ich will ja was kaufen, was willst du? Nein, dir soll es gut gehen. Ja? Das war so viel. Ich habe mich so geärgert. Und jetzt mache ich das nach. Ich sage auch, ich hoffe, es geht euch allen gut und bleibt bitte gesund.
Das ist sehr bescheiden, Andi. Aber nachdem du ja nicht in Pension gehen willst, du hast ja doch schon noch gewisse Pläne und Projekte noch, oder? Wie schaut's da aus?
Na, also wenn ich mir wirklich was wünschen dürfte, möchte ich, dass ich ähnlich den Herrn Korl weiterspielen kann, weil ich habe nach der Premiere 2 normale Vorstellungen gehabt. Also eh nicht mehr normal, weil eh schon mit Maske und nur mit dem geschissenen Babyelefanten drinnen, also nur mit einem halben Publikum drinnen. Also das würde ich jetzt ganz gern nur ein paar Mal spielen. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es, dass im Herbst, dass man ins Theater gehen kann, dass man meinetwegen mit Testungen oder mit grünem Pass, wenn es den gibt, da bin ich eh schon wieder nicht sicher, ob es den gibt. Jetzt gibt es 3 Phasen von diesem grünen Pass, ja, haben sie gesagt. Warum nicht 4? Das mit 4, das hat sich schon bei der Ampel toll bewährt. Also das, es wird wieder
furchtbar werden. Dunkelgrün, Spinatgrün, Hellgrün.
Ja, genau so. So was wird sein. Und okay, man darf sich ja was wünschen, das kostet ja nichts. Dann hätte ich ganz gern, dass man wieder ganz normal ins Theater gehen und ins Kabarett gehen kann und dass die Leute meinetwegen getestet werden und dass man dann halt, dass man dann vielleicht sogar nachher noch irgendwo stehen kann und ein Käschen trinken kann.
Ja, genau das hätte ich mir zum Beispiel wünschen, lieber Andi, dass wir auf deinen Geburtstag noch zum Anstoßen kommen.
Ja, das wäre schön, das holen wir nach.
Ja. Mach mal das bitte, lieber Andi. Hab noch einen wunderschönen Geburtstag, genieße den Tag.
Danke, lieber Florian.
Alles Gute, Papa.
Ciao, danke.
Das war die 36. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche ist dann die letzte Folge der 3. Staffel und mein traditioneller Abschlussgast wird wieder Florian Klenk sein. Denn für diesen Podcast gilt das, woran Frau May Pochtler offensichtlich gescheitert ist, nämlich die Besten der Besten aus allen Bereichen einzubinden, um das Urteilsvermögen
zu schärfen. In diesem Sinne, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.